Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, warum viele Menschen jahrelang nur beobachten. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Denn selbst wenn der Entschluss da ist, machen unfassbar viele Erstkäufer einen Fehler. Und das Verrückteste ist, die meisten davon wären komplett vermeidbar gewesen. Heute sprechen wir darüber, welche 5 Fehler wir am häufigsten sehen und wie wir sie ganz konkret umgehen können. Mit dabei Kevin, Sören und Nicole.
Hallo.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hi, hi.
So, geht's euch gut? So.
Ja, uns
Start?
Ja. Also, ja, mir geht's Start sind gut. Wir sind am Start, uns geht's gut. Wollen wir ein Lied singen zum Anfang oder wollen
Nein.
wir einfach? Nein.
Nein.
Machen wir nicht. Wir singen nicht.
Machen wir dieses Mal nicht, nächstes Mal.
Okay.
Nicht. Wir kommen. Nicht. Nächstes Mal auch nicht.
Nicht. Nein, auch nicht.
Wir kommen zum Fail
nächstes
der Woche.
Mal auch, also singen wir nächstes Mal auch nicht.
Jetzt ist los. Du kannst das vorbereiten.
Ja, okay.
Okay?
Vielleicht singe ich nächstes Mal. Und los.
Ja, bevor wir in die Fehlerliste einsteigen, Sören, du hattest letzte Woche da wieder so einen Klassiker, habe ich gehört.
Ja. Ein Kunde, der zu mir kam, der hatte der hat ein Objekt gefunden. Ein Objekt, wo er dachte, okay, das könnte halt wirklich gut passen, das könnte das Richtige sein. Und der hat sich dann gedacht, ach komm, gehe ich mal schnell zum Notar und dann fange ich mal danach dann an, mich mit der Finanzierung zu beschäftigen.
Ah, ouch.
Also Reihenfolge war Objekt finden, Objekt haben wollen, Notartermin machen und dann Finanzierung. Nicht gut.
Hm.
Problem dabei ist, es fallen dadurch, also erstmal hast du natürlich einen Zeitstress, weil in dem Moment, du hast beim Notar unterschrieben, irgendwann kommt der Moment, wo du auch dann bezahlen musst. Und wenn du das Geld jetzt nicht gerade zu Hause rumliegen hast, dann wirst du zwangsläufig eine Finanzierung brauchen, wie er halt auch eine brauchte. Und das heißt, du musst ja irgendwann das Geld auch haben. Also da ist schon mal so ein bisschen Stress auch dann mit dabei. Das ist das eine. Und tatsächlich ist es auch so, es gibt Banken, und das kann ich auch nachvollziehen, die sagen, jetzt mal ganz ehrlich, wir nehmen mal Kevin als Beispiel, bei dem ist das so gelaufen, Objekt gefunden, war beim Notar, ne, hat schon alles unterschrieben und dann will er die Finanzierung machen. Wo eine Bank sagt, jetzt mal ganz ehrlich, Herr Helms, was ist das denn für eine Vorbereitung? Sie wissen gar nicht, ob sie die Finanzierung bekommen und unterschreiben trotzdem für ein Haus.
Ja.
Ist halt auch nicht so toll.
Also es das habe ich so gemacht.
Kevin.
Also es gibt tatsächlich Banken, die auf der Grundlage dann halt sagen, wir würden zwar im Normalfall den Herrn Helms vielleicht noch finanzieren und dem das Geld geben, aber weil er das in der Reihenfolge gemacht hat, gibt's das halt nicht. Was war jetzt in unserem Fall? Wir hatten den Stress, wir haben eine Bank glücklicherweise gefunden, aber weil halt die falsche Reihenfolge war, zahlt er am Ende des Tages viel mehr, als möglich gewesen wäre. Weil wir hätten im Zweifel eine ganz andere Bank nehmen können. Die hätte aber ein Problem genau mit diesem Thema, mit der Reihenfolge. Ist halt super ärgerlich und zeigt für mich immer mal wieder auch, wie wichtig es ist, dass du die richtige Reihenfolge hast, passend vorbereitet bist, weil du zahlst am Ende sonst gerne mal drauf.
Aber jetzt kommen wir zum Zaster-Tagebuch und da hat Kevin was.
Ach ja.
Kevin,
ja, richtig.
Hast du einen Song vorbereitet?
Nee, kein Song. Der kommt vielleicht dann ja nächstes Mal.
Sonst wäre ich auch sonst gegangen.
Das wäre auch cool.
Ja.
Dann habe ich doch einen Song.
Jetzt holt er seine Gitarre raus.
Ja.
Komm, wir gehen.
Oh, tschüss Sören, es war schön.
Tschüss.
Es war schön mit dir.
Liebe Grüße.
Ich gucke erst mal, wie gut der Song ist. Ich gebe dir eine Chance, Kevin.
Aber ich singe nicht, du kannst wiederkommen.
Und...
da ist Beat. Er wieder. Ja, geben wir mal den Beat. Das können wir nächstes Mal machen. So, also Tagebucheintrag. Liebes Tagebuch, heute ging es bei uns mal wieder um ein Thema, das wirklich jeder Erstkäufer irgendwann erlebt. Fehler. Nicht, weil Menschen unvernünftig sind, sondern weil man eine Immobilienfinanzierung im Leben meistens genau einmal zum ersten Mal macht. Viele starten hoch motiviert. Excel-Tabelle gebaut, ein paar YouTube-Videos geschaut, unter anderem natürlich unseren Podcast und das Gefühl, ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann kommen die Klassiker. Nebenkosten vergessen, Eigenkapital optimistisch gerechnet oder man verliebt sich so hart in die Immobilie, dass die Zahlen plötzlich eher so Vorschläge sind. Bei uns im Team sieht man das übrigens auch ganz schön. Sören ist meistens der Erste, sagt, ja gut, das Haus ist schön, aber wollen wir vielleicht erstmal kurz rechnen, bevor wir emotional komplett einziehen? Nicole bringt dann die Realität rein und fragt Dinge wie, habt ihr eigentlich die Nebenkosten mitgerechnet? Und plötzlich wird's still im Raum. Und doch behalten alle den klaren Kopf und sagen, ja, wir kriegen das tatsächlich hin. Genau deshalb liebe ich diesen Teil unserer Arbeit, weil wir Menschen nicht aus ihren Träumen rausholen. Wir sorgen nur dafür, dass der Traum am Ende auch finanzierbar ist und wirklich umgesetzt wird. Denn ein Eigenheim soll sich nicht nur gut anfühlen, sondern sich auch gut rechnen.
Sehr schön.
Yes.
Kevin.
Mhm. Gut, ne?
Willkommen zum Hauptthema. Die 5 vermeidbaren Fehler. Fehler 1. Erst das Haus, dann die Finanzierung. Warum ist das immer noch ein Klassiker?
Ja, das ist ja im Grunde das, was ich auch im Fail der Woche beschrieben habe, ne? Und für viele ist, glaube ich, immer noch so dieses Gefühl häufig drin, ich gucke halt mal nach einer Immobilie. Und das ist ja erstmal gefühlt auch der schöne Teil, ne? Ich sitze da abends entspannt irgendwie auf der Couch, hab mein Handy raus und dann gucke ich so ein bisschen bei Kleinanzeigen, ImmoScout, wo man auch immer schaut. Und dann hast du ja auch immer mal wieder vielleicht diesen Moment, wo man sich denkt, ach ja, das ist sie. So, und dann geht das ganz schnell, ne? Dann klicke ich, das ist ja heute direkt über die App dann möglich, dann klickst du drauf, kontaktieren, anrufen, hast nicht gesehen und schon bist du quasi in dem Game mit der Besichtigung mit drin. Das Problem dabei ist aber genau das, was ich im Fail der Woche beschrieben habe. Du versuchst oder du triffst im Zweifel eine Entscheidung, die du ja so gar nicht treffen kannst, weil du vielleicht dir das nicht leisten kannst, dir weniger nur leisten könntest, mehr leisten könntest. Also du musst ja erstmal eigentlich diese Klarheit haben. Und ne, also wenn man von der Reihenfolge her, was wäre das Optimale? Erst über die Finanzierung sprechen, Budget klären, Möglichkeiten klären, Vorstellung klären. Dann suche ich das Haus und dann mache ich die Finanzierung dann tatsächlich halt auch wirklich final entsprechend fest. So muss eigentlich die Reihenfolge sein.
Genau, ganz genau. Vorbereitung ist das halbe Leben, auch im Bereich der Finanzierung.
Ja, weil du auch sonst, also man muss ja auch mal die Konsequenzen vielleicht sehen, ne? Also was passiert, wenn ich die falsche Reihenfolge wähle? Wie bei unserem Fail der Woche, du kriegst vielleicht die Finanzierung, du zahlst aber mehr. Es kann auch passieren, den Fall hatte ich auch schon mal, das war zum Glück, was heißt zum Glück, aber es war ein Kunde von einem Vermittlerkollegen, der hat dann auch das Ding schon unterschrieben gehabt und der hat keine Bank mehr gefunden. Also das musste halt alles komplett rückabgewickelt werden, weil der die Reihenfolge einfach nicht beachtet hat. Und das Schlimme ist, der hätte wahrscheinlich mit der richtigen Reihenfolge das gleiche Haus, der gleiche Kunde, die gleichen Rahmenbedingungen, hätte der die Finanzierung bekommen. Also er hat sie nur nicht bekommen, weil er die Reihenfolge nicht beachtet hat.
Ah, das ist natürlich Mist.
Naja, also ich meine, wir sagen ja auch nicht umsonst, ne? Also macht euch schlau und wenn ihr etwas findet, dann meldet euch. Wir haben vorher schon mal durchkalkuliert. Ihr habt ein Finanzierungszertifikat, was ihr mitnehmen könnt. Die Welt hat sich ja einmal komplett verändert. Wenn heute ein gutes Objekt auf dem Markt ist, ist es innerhalb von 2-3 Tagen weg und online nicht mehr zu sehen. Wenn es denn überhaupt online irgendwo zu sehen ist und es nicht unter der Hand beim Gassi gehen oder auf dem Spielplatz verkauft wird.
Ja. Ja, und auch da muss man, glaube ich, aber hinterfragen, ne? Also manchmal dann, wenn sowas so unter der Hand mal eben so dann auch verkauft wird, ist das denn alles so richtig? Also ich habe jetzt letztens auch einen Kunden da gehabt, der hat mir dann ein paar Unterlagen geschickt. Das war ein Privatverkauf, also es gab gefühlt von den 15 geforderten Sachen so 2, also quasi durchschnittliche Maklerqualität in Deutschland, so auf dem Niveau. Und dann habe ich zum Beispiel unter anderem gefragt gehabt, wie sieht's denn aus? Ist das denn wirklich ausgebaut? Ist das genehmigt und alles? Der konnte mir dazu gar nichts sagen. Und da reden wir ja teilweise darüber, dass du vielleicht viel zu viel zahlst für etwas, das gar nicht existiert, ne? Für den Privatverkäufer oder auch für den schlechten Makler ist es so, naja, da ist das Dachgeschoss ausgebaut, habe ich nochmal 60 Quadratmeter, packe ich oben mit drauf, das Ding wird teurer. Die Wahrheit ist gar nicht genehmigt, 60 Quadratmeter wenig. Also es geht ja auch nicht darum, glaube ich, schnell mal eben eine Entscheidung zu treffen, sondern auch wirklich fundiert und eine gute Entscheidung zu treffen. Das heißt, ich finde das Haus, ich gucke mir alles in Ruhe an und treffe dann entsprechend auch entspannt und gut eine Entscheidung.
Ja, vor allem dieser Zeitdruck, der entsteht, wenn du dann wirklich die Hütte gefunden hast und du hast dich aber vorher mit dem Thema Finanzierung noch gar nicht auseinandergesetzt, dann musst du ja zusehen, bestenfalls mal eben schnell einen Termin zu bekommen. Bei der Hausbank kannst du es direkt abhaken, da hast du in 4 bis 6 Wochen deinen Termin. Da ist die Hütte sowieso schon weg, aber selbst bei uns, wenn es dann in den nächsten 48 Stunden passiert, bis das alles dann mal vorbereitet ist, eine Strategie entwickelt ist, selbst dann kann es ja schon eng werden. Deswegen ist es immer wichtig, vorher schon mal zu sprechen. Das haben wir ja in den ersten oder in den letzten Folgen durchaus immer wieder thematisiert, dass einfach frühzeitig kümmern, schon mal abstecken, den Rahmen abzustecken. Mensch, nach was kann ich denn überhaupt Ausschau halten, damit ich, wie du gerade sagtest, abends auf dem Handy gucken kann, 550.000, was hatten wir gesagt, ich darf nur bis 400. Okay, so, dann kann ich gleich weitergehen. Dann brauche ich mich mit dieser Immobilie gar nicht beschäftigen, weil sonst, und das ist ja auch so der Klassiker, du fängst ja, das, was ich in meinem Tagebucheintrag eben meinte, du fängst ja automatisch an zu träumen, du räumst die Hütte quasi schon ein, aber am Ende des Tages sagen wir dann sind wir die Bösen oder andere Finanzierer, die dann sagen, ja, nee, das kannst du dir eigentlich tatsächlich gar nicht leisten. Guck vielleicht mal ein Kaliber kleiner. Deswegen sicherlich schöner, einfach besser vorbereitet zu sein.
Oder du kannst es dir leisten, aber deine Verhandlungsposition ist vielleicht halt auch dann gegenüber der Bank halt nicht so gut. Und da ist halt auch das Lustige wieder, in jedem anderen Bereich unseres Lebens ist es vollkommen logisch, ist es jedem total klar. Also ich meine, ich gehe ja auch nicht zum Bäcker und sag so, ich brauche jetzt zu 100% ganz dringend jetzt genau das. Ja, was, wenn der weiß, dass die Not groß ist und es ist egal, in welchem Bereich ich unterwegs bin, dann wird im Zweifel der Preis jetzt nicht unbedingt der beste sein. Und das ist natürlich bei der Bank auch so. Wenn ich zur Bank gehe und sage, ja, ich habe das Haus gefunden, ich brauche jetzt zu morgen die Finanzierung. Ja.
Ja, dann zahl mal ordentlich. So sieht der Zins aus. Willst du haben oder nicht?
Ja.
Ja, muss ich ja, oder?
Scheiße.
Das kostet dich halt richtig Geld, ne? Also, weil ich einfach nicht die Zeit habe, dann einfach nochmal Dinge auch zu vergleichen und zu gucken, was geht vielleicht, was wäre mehr möglich, was könnte ich mehr machen.
Okay, kommen wir zu Fehler Nummer 2, nur eine Bank fragen. Warum ist das so riskant?
Ja, da sind wir ja genau an dem Punkt, was Sören gerade schon eingeleitet hat. Das ist ja das Problem, wenn du wirklich nur zu der einen Bank rennst, dann kriegst du halt auch nur diesen einen Vorschlag. Bei der Hausbank, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen schon ganz kurz angerissen, die haben nur dieses eine Produkt, die können dir nur dieses eine Produkt empfehlen, diesen einen Zins und das war's. Deswegen ist es umso wichtiger, wirklich mal zu vergleichen, weil nicht nur der Zins einfach unterschiedlich sein kann, sondern auch das, was unter der Motorhaube steckt. Ich kann es immer nur wieder sagen, jede Bank arbeitet anders, jede Bank hat andere Voraussetzungen für die Finanzierung und wie die Finanzierung nachher auch aussieht. Deswegen bitte, bitte immer vergleichen und dann jetzt kurz Nicole Bingo, kommt zu uns, wir machen das gerne für euch.
Bingo!
Richtig! Bingo. Und es heißt ja auch nicht, wenn es beim Kunden zum Beispiel die Sparkasse Düsseldorf war, die gesagt hat, nee, mach ich nicht. Wenn er vielleicht zu uns oder zu einem anderen Vermittler geht und wir eine andere Sparkasse im Repertoire haben, dass die andere Sparkasse es trotzdem macht. Also ein Nein ist nicht immer direkt ein Nein, sondern es gibt immer irgendwo Lösungswege, die wir gehen können.
Und ich finde mal ganz spannend, Kevin, was du gerade gesagt hast, hat mich jetzt an eine Story von einer Kundin, mit der ich vor ein paar Tagen gesprochen habe, erinnert. Die hat bisher, haben die immer über ihre eigene Volksbank die Finanzierung gemacht. Mhm. Und die hatte mir dann jetzt für eine neue Finanzierung, wo wir das Ganze zusammen begleiten, da hat sie mir dann Unterlagen geschickt, hat auch die Darlehensverträge. Ich habe dann alles passend eingetragen und dann rief sie mich an und sagte, ja, hier bei dem einen, da war aber noch ein Fehler drin. Das passt so nicht. Da habe ich gesagt, okay, gut, können wir nochmal durchgegangen. Und sie sagt dann zu mir, nee, also das kann nicht sein. Wir haben die Finanzierung so fertig gemacht, dass die bis zum Ende komplett durchläuft, 12 Jahre, dann ist das quasi komplett abbezahlt. Ich habe nochmal den Darlehensvertrag geguckt und habe ihr dann mitgeteilt, also ja, theoretisch hat das Ding 12 Jahre Laufzeit, das stimmt, so ist es gerechnet.
Also ganz kurze Zwischenfrage, das war die Meinung der Kundin, dass das nach 12 Jahren...
Ja.
Okay. Mhm.
Also 12 Jahre Laufzeit passt, allerdings ist die Zinsbindung nur 10 Jahre.
Ach so rum. Ja. Ich dachte, da ist noch was offen nach 12 Jahren. Okay.
Nee, es ist nach 10 Jahren ist dann noch was offen, aber sie war fest davon überzeugt, Zinsbindung ist gleich Laufzeit. Wahrscheinlich, meine Vermutung, die haben die Rate so gerechnet, dass es nach 12 Jahren zu Ende ist. Die Bank hat aber gar nicht, weil viele Banken bieten sowas wie 12 Jahre gar nicht an. Also 12 Jahre, 13 Jahre, 21 Jahre, 26, das gibt's ja bei vielen Banken, gibt's diese Zinsbindung nicht. Bei einigen schon, aber bei den meisten Standardbanken, also gerade Sparkassen, Volksbanken, hast du halt 5, 10, 15 Jahre. Das ist eigentlich so das Maximale, was irgendwo existiert. Und dann war es das auch. Ja. Und sieht man dann einfach, ne, ich rede halt mit einer Bank, ich möchte gern etwas haben. In dem Fall wollte die Kundin eigentlich komplette Sicherheit für die ganze Zeit, ist davon sogar überzeugt, sie hat das bekommen. Tatsache ist, nee, ehrlicherweise nicht.
Das ist echt ein Ding, dieses Thema Ausgestaltung der Finanzierung, ne? Das ist bei den Banken so unterschiedlich, ob das die Zinsbindung ist, ob das die Flexibilität in der Rückzahlung ist, ein Tilgungssatzwechsel, dass ich schneller fertig sein kann, Thema Sondertilgung. Das ist so unterschiedlich. Auch ich hatte jetzt eine Kundin, die hat gefragt, weil sie in 11 Jahren eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommt, womit sie dann die Finanzierung nachher ablösen möchte, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Zinsbindung für 11 Jahre zu wählen. Da habe ich gesagt, ja sicher, aber das war sie für die Kundin war das so, wie, ach, das geht echt? Ja, funktioniert. Nicht jede Bank macht es, so wie Sören das schon sagte, aber es gibt Banken, die sich auf diese kreativen Lösungen einlassen und das ist natürlich total schön dann, weil du genau klar hast, so zum Zeitpunkt X, wenn die Lebensversicherung fällig ist, kann ich das automatisch ablösen und das Ding ist durch.
Du kannst so viel machen, es gibt so viele Möglichkeiten und das geht einfach verloren. Ne? Also das ist, glaube ich, so die Quintessenz aus dem Fehler. Du hast halt einfach nicht die Möglichkeit, alle Dinge auszuschöpfen und dadurch geht dir entweder Flexibilität verloren, Sicherheit verloren, es geht dir im Zweifel ganz viel Geld auch, was verloren geht, aber gerade Sicherheit. Ne? Wir hatten vor... Es sind ja 5, 6 Jahre her, da haben wir Zinssätze ja gesehen von 1%.
Mm.
So, ich gehe zu einer Bank, zu meiner Sparkasse oder Volksbank vor Ort. Was kriege ich 15 oder 15 Jahre? Das sind die 3 Optionen. Vielleicht noch keine Tilgung und noch ein bisschen Bausparen mit dahinter, damit die Bank doppelt verdient. Aber das war's. Aber die Option, vielleicht 30 Jahre einen super Zinssatz bis zum Ende zu haben, ja, die gab's ja bei der einen Bank nicht. Wäre aber im Nachgang, wenn wir jetzt die Zinsentwicklung von heute sehen, ja die beste Lösung gewesen.
Was meinst du, wie viele Leute sich selber in den Allerwertesten beißen könnten, weil sie das nicht wussten, dass andere Banken längere Zinsbindungen anbieten, weil man ist ja verkopft und ich gehe zu meiner Dorfbank, so let's go, 10 Jahre, 0,89, keine Ahnung und gib ihm. So, 10 Jahre später, oh, warte mal, wie 4%, was? Oh. Meine Rate ist 3-mal so hoch. Oh, ja, moin.
Und bitte dabei aber jetzt nicht falsch verstehen. Also man muss da sagen, das ist dann halt eher eine Schuld, in Anführungsstrichen, beim Kunden, der diesen Weg nicht geht. Weil die Bank kann in dem Moment nichts dafür. Ich kann ja nicht erwarten, das wäre so, als wenn ich, gehe beim Skoda-Händler rein, sage, ich hätte gern ein Auto und dann erwarte ich, dass der Skoda-Händler mir sagt, also du, pass mal auf, hier da vorne gibt's das Auto, bei dem anderen Autohändler, das ist günstiger, aber viel besser. Das wird jetzt nicht passieren. Das kann, also die Erwartungshaltung kann ich auch ehrlicherweise nicht haben und da muss man ganz klar sagen, wenn heute noch jemand hingeht und entweder nicht selbst vergleicht, wo ich immer sage, so viel Zeit sollte sich keiner in Anspruch nehmen, oder jemanden als Experten an der Seite hat, der dann für einen vergleicht, dann ist es im Zweifel, ist es ehrlicherweise selbst schuld. Aber für diejenigen, die jetzt im Nachgang in der Situation stehen, kann es einem nur leid tun, weil es war absehbar, dass das passiert.
Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe die Schuld beim Kunden, weil es ist meistens Nichtwissen. Ich sehe aber auch die Schuld, wenn er denn dann zu seiner Dorfbank geht, dass der Berater meines Erachtens die Pflicht hat, ihn darüber zu informieren und aufzuklären, dass man in einer Zinslandschaft mit 0, und 1, wo es vielleicht sowieso ein Kunde ist, der sich das Objekt nur leisten kann aufgrund der günstigen Zinsen, den dann noch ins offene Messer rennen lässt mit nur einer 10-Jahres-Zinsbindung, den versuche ich doch oder dem erkläre ich doch, hör mal, mein lieber Kunde, wir haben das Niveau in den letzten Jahren gehabt. Wir sind jetzt ziemlich niedrig unterwegs. Und ich bin jetzt mal ehrlich, das klappt nur, weil die Zinsen so günstig sind, weil normalerweise mit deinem Gehalt wären wir vielleicht bei 50 oder 100.000 Kaufpreissumme weniger. Dann mach es doch über einen längeren Zeitraum oder sicher es dir ab, damit du nicht ins Risiko kommst. Und wir schreiben das Jahr 2026. Wann fingen die günstigsten Zinsen oder die günstigen Zinsen, wann fingen die denn an? 2016, 2017, 2018 bis 2022. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt ganz viele Menschen auf dem Markt geben, die da stehen und sagen, boah, scheiße, ich habe eine 0,8, eine 0,9 oder von mir aus auch eine 1,5. Und jetzt geht die ganze Suppe mal eben hoch auf 4, 4,5, 5. Das sind ja keine Zinssätze, die wir uns ausdenken. Die sind ja nun mal da und die gehen auch noch höher, wie ich heute Morgen schon gesehen habe.
Aber ja, es ist halt schwierig. Also natürlich kannst du auf das Risiko hinweisen. Okay, ja, aber also Tatsache
aber das
ist,
muss ich doch ja, als Berater.
Ja, aber du, es gab ja bei der Laufzeit auch entsprechend gar keine großen anderen Möglichkeiten. Also aus der Sicht von jemandem, der bei einer Sparkasse oder bei einer Volksbank ist, gab es ja jetzt nicht wirklich. Also ja, du kannst vielleicht mit Bausparen, wo du aber auch im Zweifel teurer bist, als wenn du es komplett über eine ganze Zinsbindung machst. Wenn du die Option aber gar nicht hast, finde ich es halt auch schwierig. Ich möchte gar nicht sagen, dass du, also natürlich sollte ein guter Berater darauf hinweisen. Haken dran. Können wir ganz klar so festhalten. Ich will nur sagen, man darf jetzt nicht hingehen und sagen und auf den bösen Berater im Zweifel draufhauen. Ich mache das ja sehr gerne, wenn es...
Ne, ich wollte es gerade halt sagen, was stimmt mit Sören nicht?
Man muss es differenzieren. Wenn der Berater halt für etwas was kann, ja, dann haue ich auch gern mal drauf. Man muss aber auch an bestimmten Stellen sagen, wenn ich halt als Berater, ich habe halt nur das eine Portfolio, ich kann jetzt nur das anbieten. Es geht halt nicht anders.
Oh. Ja, aber die Dorfbank hat ja nicht nur eine Zinsbindung von 10 Jahren. Mir geht es ja noch nicht mal um komplexe Baufee oder Konzepte. Mir geht es darum, dass ich finde, dass der Berater, egal bei welcher Bank er sitzt, eine Verantwortung hat, ihm mitzuteilen, pass mal auf, wenn du 10 Jahre machst, hast du noch eine Summe X über, die du dann zu einem Zinssatz X, den wir jetzt gerade nicht wissen, wir stehen gerade bei 4-5%, weiterfinanzieren muss. Er hätte ihm oder er kann ihm doch aufzeigen, wie es aussieht, wenn er sich für 5 Jahre länger oder 20 Jahre Zins sichert. Also kannst geht du mir ja nicht erzählen, dass eine Sparkasse, eine Volksbank und Co.
Nein.
Nur 10 Nein. Jahre Zinsbindung hat.
Na, 15 geht noch, maximal.
Ja.
Aber ja. Das ist ja eine Tatsache. Also ich kann ja nicht, also natürlich kann ich als Berater sagen, ja, es wäre super, wenn wir 30 Jahre Zinsbindung machen, aber ich habe sie nun mal gar nicht im Angebot. Es gibt sie nun mal nicht.
Uns
es
an. Ist,
ja, genau. Deswegen sage ich dir, ich will damit einfach nur sagen, dass der Berater der Bank vor Ort, der hat teilweise gar nicht ja die Auswahlmöglichkeiten. Also dem kann ich es nur bedingt vorwerfen. Dass er darüber aufklären muss, alles gut, voll dabei, Haken dran, ne, passt. Aber der kann halt jetzt schwer über etwas hinausgehen, was er im Zweifel, ja, gar nicht anbieten kann.
Ja.
Wobei man auch
zur
sagen
Zinsbindung kommen wir gleich auch noch, nochmal bei. Fehler Nummer 4, also da habt ihr jetzt schon ziemlich viel gesagt, aber ja, Kevin, sprich erst zu Ende.
Ja, danke. Wobei man auch sagen muss, und das ist so ein bisschen Plaudern aus dem Nähkästchen, es gab durchaus Situationen, wo die Bank für absolut tolle Premium-Kunden vielleicht dann doch mal die 20 Jahre rausgeholt hat, ne?
Ja gut, das sind dann wieder die Sonderlocken. Also wir sagen ja auch oder kennen ja auch, das ist sowohl bei Sparkassen als auch bei Volksbanken so, wenn der Vorstand unbedingt einen Zinssatz bei einem Kunden haben möchte,
ja.
Sorry, liebe Vorstände, wir müssen jetzt leider mal hier für Aufklärung sorgen, ja, dann geht im Zweifel hier alles.
Nichtsdestotrotz, das Standardgeschäft ist so. Es sind zwei Paar Schuhe, der Berater muss aufklären, aber ist halt in seinen Möglichkeiten beschränkt. Bums.
Ja.
Bevor wir jetzt gleich weiter in die Zinsbindung gehen, kommen wir erst noch zu Fehler Nummer 3, zu knapp kalkulieren. Wo wird sich am meisten verrechnet?
Überall teilweise, das ist ja das Problem.
Wenn es ums also Thema Modernisierung geht, finde ich, ist es ganz, 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 ganz furchtbar. Wenn der Kunde selber anfängt zu planen, mit Stift und Zettel durch ein Obi oder wo auch immer Baumarkt läuft, und sich mal aufschreibt, was so ein bisschen Beton und Co. kostet oder was auch immer. Also man sollte das natürlich schon mit Hand und Fuß machen, weil wenn ich zu wenig nehme, nachfinanzieren ist immer schwierig. Wenn ich zu viel nehme, habe ich das Problem, ich muss mehr bezahlen. Aber auch da, genau, aber auch da gibt es Möglichkeiten bei Volksbanken, wie ich gestern gelernt habe. Man kann ein Schüppchen mehr nehmen und vielleicht vereinbaren, dass der Kunde einmalig eine Sonderzahlung in Höhe von so und so viel Prozent tilgen darf.
Das geht aber sogar bei mehreren Banken. Also das ist jetzt keine... Ja.
Also das funktioniert. Ja. Das, was ziemlich blöd ist, liebe Rebecca, wenn du mit zu wenig planst und im Nachhinein feststellst, ich brauche nochmal 20.000 Euro, weil sonst kriege ich hier alles nicht fertig.
Ja, das ist dieser
vernünftige
Bereich,
Planung,
Kaufpreis, Modernisierung, was brauche ich eigentlich an Volumen? Und dann wird oft, was ich im Tagebuch auch schon gesagt habe, es werden oft auch einfach die Nebenkosten vergessen. Denn die Finanzierungsrate, die nachher ausgerechnet wird, das ist vergleichbar mit der Kaltmiete. Da kommt noch eine ganze Schippe oben drauf. Und auch da gibt es immer so Richtwerte pro Quadratmeter, 2,50 Euro, so solche Geschichten, beim Neubau vielleicht ein bisschen günstiger, dass man so ungefähr damit kalkulieren kann. Aber es wird halt oft vergessen. Und wenn dann alle sagen, ja, 1.000 Euro kann ich mir easy leisten und wir dann nachher sagen, naja, es sind aber eher 1,3, die du da aufbringen musst, dann gucken die Leute dann schon mal ein bisschen Spaß haben und sagen, huch, ach so, ja, stimmt. Ich muss ja noch ein bisschen Strom und Wasser und Müll und so. Ja, da kommt noch ein bisschen mehr dazu als nur die finale Rate.
Klassiker ist halt auch wirklich das Thema Renovierung, Modernisierung und für mich ja immer so dieses, da gucken Leute sich das Haus an, schicken uns dann auch das Exposé oder den Link.
Oh ja, ich weiß, wo du hin willst, ja.
Mal gucken, ob du es wirklich weißt, ich bin gespannt, mal schauen. Und dann gucke ich mir die Bilder an und dann sehe ich so ein Bad mit braunen Fliesen und der erste Gedanke, den ich habe, Gott, ist das hässlich. Bitte sagt mir, dass wir das Bad modernisieren. Bitte. Und dann kommen wirklich manchmal echt so Aussagen von Leuten, die dann sagen, boah, ja, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Und dann sind die drin. Und wir haben da vorher drüber gesprochen. Das Gute ist, nachdem ich das erste Mal hatte, habe ich inzwischen, wird dann immer alles entsprechend dann auch dokumentiert, ne, dass ich im Nachgang sagen kann, ich hab's gesagt, weil wenn man dann drin ist, stellt man fest, ach so, eigentlich sind die braunen Fliesen dann doch nicht so schön, ne?
Oder es wird super knapp kalkuliert, die Heizung ist schon 27 Jahre alt, ach, die hält auch noch. Ja, und dann denkst du, aber wie lange soll sie denn halten? Also so eine Heizung wird jetzt nicht um die 50, 60 Jahre alt, das wäre schon eher untypisch. Dann mach's doch jetzt in einem Rutsch. Rechne es gleich mit rein, bevor du nachher in das Problem kommst, dass das Ding in 3 Jahren den Geist aufgibst, du aber mitten in der Zinsbindung hängst und dann nachzufinanzieren. Ja, schwierig, was Nicole eben schon sagte. Ja, aber ich dachte, Sören, du willst ja auf das Thema Eigenleistung und Materialkosten, wo viele Kunden ja auch der Überzeugung sind, ja, Material habe ich alles im Keller, das ist alles kein Problem, da ist ein Badezimmer, das klöppel ich da eben selber rein. Nein. Nein.
Aber also, habe ich wirklich, ne?
Also wer das kann, okay, bitte. Bitte. Aber viele sind dann, fühlen sich, glaube ich, als Helden, die es vielleicht doch nicht unbedingt packen. Deswegen lass es wen anders machen, da hast du ein bisschen mehr Freude mit. Langfristig.
Also ich glaube, wenn es ein Handwerker macht, dann würde ich noch sagen, ja. So ist es aber so ein Schnulli, der in der Finanzverwaltung sitzt.
Ja, so wie ich.
Der ist meistens handwerklich nicht so begabt. Aber ich müsste gerade
so schmunzeln.
Ich habe Bilder gekriegt aus dem Keller meines Kunden und da stehen Wärmedämmung, Kabel, 98.000 Meter, Luftwärmepumpen. Warum haben Sie das denn schon gekauft? Ja, weil ich weiß, dass ich irgendwann mal Eigenheim erwerben möchte und es war billig und dann habe ich das schon mal mitgenommen.
Haben Sie noch eine Quittung?
Von Fehlern zu Fehlern.
Ja, ist auch so ein Thema, ne? Also wenn du Material da hast, dann musst du irgendwie auch nachweisen können, dass du das irgendwie erworben hast, weil das fällt ja nicht vom Himmel. So, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt bestimmt Menschen, die einfach einen ganzen Keller oder einen Dachboden voll haben mit Material, Gartenhütte, keine Ahnung, weiß der Henker. Aber es ist auch wichtig, nachher nachweisen zu können, dass das irgendwann mal Geld gekostet hat, weil das ja auch angesetzt wird.
Vielleicht gehen die auch einklaufen.
Ist vom Laster gefallen, meinst du?
Einklaufen? Anna, Baustelle.
Ist auch immer noch eine Option.
Ja, da sind zwei Wärmepumpen vom Laster gefallen. Ich habe die mal eingepackt.
Es war kalt, ich wollte nicht, dass die frieren.
Ja.
Oh, ja.
Zu gütig.
Ein Zuhause gegeben.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zu Fehler 4.
Ihr habt ja eben schon darüber gesprochen, falsche Zinsbindung. Warum sparen viele am falschen Ende?
Das ist eine Frage. Und jetzt kommst du.
Ja, man muss. Also es ist ja ein Thema. Ich habe das Gefühl, dass egal, wo man heute guckt, von irgendwelchen Finanzierungsexperten, es gibt so gefühlt die zwei Lager. Es gibt Lager 1, das sagt, es ist immer, wir machen immer 10 Jahre, egal was kommt, 10 Jahre ist Standard. Und es gibt diejenigen, die sagen, es muss auf jeden Fall, also weniger als 15, es muss eigentlich 20, 25 Jahre durchgängig sein. Und dann fragen mich manche, ja, und was ist jetzt richtig? Und ich sage, beide haben nicht recht. Weil wir wissen es halt nun mal nicht. Also das Thema bei der Zinsbildung ist, es ist ja immer eine Wette in die Zukunft. Das heißt, es geht im Grunde genommen, müssten wir eigentlich in die Zukunft reisen, gucken, wie ist der Zinssatz zu dem Zeitpunkt, wieder in die Vergangenheit, also wieder in die Gegenwart reisen, um dann die passende Zinsbindung zu machen. Da wir keine Zeitreise aktuell als Möglichkeit haben, müssen wir, ja, geht nicht, tut mir leid, ich muss euch enttäuschen, müssen wir halt irgendwo gucken, dass jeder für sich selbst schaut, wie er das einschätzt und was, in welche Richtung man dann tatsächlich halt geht. Also es gibt für alle, für jede Zinsbindung gibt es auf jeden Fall immer Argumente und man muss für sich halt schauen, was passt zu meiner Situation am besten und da aber dann trotzdem halt gucken, okay, was kann denn passieren? So wie Nicole das vorhin schon gesagt hat. Was passiert denn in 10 Jahren? Was ist da noch offen? Was passiert, wenn sich ein Zinssatz verändert? Und dann muss man für sich überlegen, okay, was ist denn da halt wirklich das Optimale und Richtige?
Ich glaube, die Menschen, die diesen Lagern angehören, haben einfach eine unterschiedliche Risikoneigung. Die Menschen, die sagen, ich brauche eine längere Zinsbindung, sind einfach sicherheitsorientiert. Menschen, die sagen, mir reichen auch die 10 Jahre, die sind einfach ein bisschen risikofreudiger. Ich habe da gerade sofort an das Thema Wertpapiere gedacht. Früher in meiner Beratung, als ich noch das Thema Vermögen beraten habe, war es auch oft so, weil ich eher ein risikofreudigerer Anleger bin, dass ich den Kunden auch, also ich neigte dazu, den Kunden einfach auch etwas Spekulativeres mal anzubieten. Mhm. Einfach, um die Kunden mal schnuppern zu lassen. Aber es muss ja in das Risiko, und das ist jetzt die Quintessenz aus der Nummer, es muss ja zur Risikoneigung des Kunden passen. Das heißt, der Kunde muss ja nachher entscheiden, egal welche Lager es gibt, zu welchem Lager gehöre ich denn? Was ist denn meine persönliche Empfindung? Bin ich eher sicherheitsorientiert? Dann gehe ich in das Lager lange Zinsbindung, sage ich, naja, aber die Zinsen, na, das wird sich schon ins Positive wandeln. Schauen wir mal, gehe ich eben in die kurze Zinsbindung. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch immer noch diesen kleinen Ausweg. Ich kann ja immer die Ausfahrt nehmen mit dem Sonderkündigungsrecht nach 10 Jahren. Deswegen, es hat alles ein Für und Wider, ne?
Aber wenn ihr jetzt mal so zurückspiegelt, ne? Also ich meine, wir machen das ja alle hier nicht erst seit gestern und haben so den ein oder anderen Kunden vor der Flinte. Also meine zum größten Teil, ich würde sagen, mehr als die Hälfte ist im Lager Sicherheit.
Viele.
Mehr als die Hälfte tatsächlich bei mir sind immer noch eher bei den 10 Jahren, weil ich auch viele habe, die als Erstkäufer dann zum Beispiel auch KfW mit drin haben und wo dann eigentlich eine längere Zinsbindung wiederum keinen Sinn macht, weil du dann bei der Anschlussfinanzierung ein Thema hast und dann sind wir da eher tatsächlich in der 10-Jahres-Variante. Aber es kommt halt, also es ist halt von bis. Kevin hat es richtig gesagt, es kommt auf den Kunden halt tatsächlich an. Ja, Kevin?
Und ich sage, dass die Kunden oft mit der Erwartung in unsere Gespräche gehen und sagen, ja, 10 Jahre, klar. Was stellst du die Frage nach der Zinsbindung? 10 Jahre, ist doch klar. So, weil die viele wissen gar nicht, dass mehr geht. So,
das ist deswegen so landen, glaube ich.
Ja, das ist ein weiterer
Mythos. Das gleiche Gespenst wie ohne Eigenkapital geht sowieso nichts. Oder
so, wobei ja bei uns in der Beratung schon, wir zeigen ja immer alle Varianten. Also wir zeigen immer eine längere Zinsbindung, wir zeigen eine kürzere. Und trotzdem, ich glaube, wenn ich es prozentual machen würde, wäre es immer noch, dass ein großer Teil auf 10 Jahre ist. Allerdings muss man auch eine Sache mit dazu sagen. Und die unterscheidet uns ja von quasi fast jeder Bank und auch 90% der anderen Vermittlerkollegen. Wir sind ja in einer sehr proaktiven Begleitung, was die Anschlussfinanzierung angeht. Und dadurch ist natürlich das Thema 10 Jahre Zinsbindung auch nochmal ganz anders zu betrachten, als wenn ich jetzt wirklich nach 10 Jahren nur in einem Zeitpunkt gucke, wie ist dann der Zins. Also, und wir haben jetzt auch, das kommt auch noch mit dazu, wir haben auch heute jetzt ja kein Zinsniveau, wo man sagen muss, boah, da muss ich jetzt aber 30 Jahre machen, weil halt der Zins gerade so günstig ist. Nein, wenn ich eine lange Zinsbindung mache, dann halt, weil ich sage, ich möchte einfach diese Sicherheit und Planbarkeit haben. vollkommen in Ordnung, auch eine absolut legitime und kann auch gute Entscheidung sein. Sie kann aber auch total, ja, sie kann im Nachgang zumindest auch total falsch gewesen sein. Ja. Das wissen wir halt nicht.
Ja, das wissen wir leider nie, ne? Aber wie Kevin eben schon gesagt hat, wir haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit, laut BGB, Bürgerlichem Gesetzbuch, ich glaube Paragraph 4, 83, 79, keine Ahnung, müssen wir nochmal nachgucken. Nehmbar. Auszusteigen nach 10 Jahren ohne Vorfälligkeitsentschädigung heißt ohne Strafzahlung. Auch wenn ich mal für 15 oder 20 Jahre den Zins festschreibe und sehe, es geht runter, komme ich doch raus.
Paragraph 489 BGB.
Du weißt Sachen, Kevin.
Ja, ja, ist
super hier.
Danke.
Super hier. Yes.
Kommen wir mal zu Fehler Nummer 5. Keine Strategie nach der Unterschrift. Warum hört Beratung oft nach dem Notar auf?
Ja, weil für die meisten Berater in dem Moment das Geld verdient ist. Fertig. Ein Satz, alles geklärt. Nein.
Nächster Punkt.
Nein, also ich glaube, ganz wichtig ist, wir haben es ja gerade schon gesagt, mit einem Thema Anschlussfinanzierung.
Ja.
Das ist, also ich habe das in den letzten Wochen, ich weiß nicht, wie häufig ich das Menschen erzählt habe, aber es ist für mich super faszinierend und erschreckend zugleich. Wir haben in der Regel, wenn Menschen das erste Mal kaufen oder bauen, und das Nicole und Kevin wissen das genauso wie ich, das ist eine Tatsache, dann sind diese Menschen in der Regel super motiviert, was das Thema angeht, ich möchte den besten Zinssatz bekommen.
Ja, ja.
Manchmal aber auch ehrlicherweise schon fast zwanghaft übermotiviert, weil sie dabei dann die ganzen anderen Punkte, wie vielleicht andere Zinsbindung, Flexibilität, die werden komplett ausgeblendet. Es geht nur um die Zahl, die da steht.
Ja.
Und da wird sich ohne Ende Mühe gemacht. Um jeden 0,1 wird nochmal gekämpft und geguckt und gemacht und alles getan. Und da kann man im Grunde erstmal sagen, hey, super, dass ihr diesen Aufwand betreibt. Erstmal klasse. Und dann kommt es in der Regel ja bei vielen immer noch nach 10 Jahren Anschlussfinanzierung. Was passiert? Die Finanzierung, die dann gemacht wird, ist eine glatte 6 mit Sternchen.
Ja.
Also ich betreibe für die Erstfinanzierung einen Riesenaufwand und quetsche die letzten 500 Euro raus, die ich gespart habe, um bei der Anschlussfinanzierung 100.000 Euro zu viel zu bezahlen. Also da brauchst du jetzt keinen Mathe-LK für gehabt zu haben. Wir haben 500 Euro gespart auf der einen Seite, 100.000 zu viel gezahlt auf der anderen Seite.
Die Leute werden,
den Fehler.
Das ist unfassbar. Bei der Erstfinanzierung sind die voller Energie und wollen, wie du schon sagst, jeden Cent rausholen. Und die werden mit der Zeit so träge, weil man ist ja jetzt in der Hütte drin, alles entspannt. Und dann kriegt man im Zweifel, wenn man es über die Hausbank gemacht hat, 2 Wochen, hatte ich jetzt gerade den Fall, 2 Wochen vor Zinsbindungsende den Anruf, so, pass auf, der Zinssatz wäre jetzt bei 4,5, willst du oder willst du nicht? Was macht der Kunde? Ja, machen wir. Ich habe das Ding angeguckt, ich wäre auf 3,5 gekommen. Wir reden über ein ganzes Prozent.
Ja.
Ah, was das ausmacht.
Ich habe jetzt, letzte Woche hatte ich einen Kunden, der mir geschrieben hat für eine Anschlussfinanzierung und dann meinte, ja, läuft jetzt dieses Jahr im August aus. Und da habe ich direkt geschrieben, boah, dann müssen wir uns jetzt aber wirklich zügig zusammensetzen.
Jetzt,
ne? Eigentlich schon richtig, richtig spät. Und er meinte, nee, alles entspannt, ist noch voll viel Zeit. Und ich denke so, boah, wir haben 2,5 Jahre, haben wir einfach schon Zeit verloren. Wir hätten schon so viel machen können. Mit dem hatte ich jetzt diese Woche telefoniert. Und er meinte dann zu mir, ja, ne, war ja jetzt auch eh nicht so überragend, wo ich sage, okay, wir hatten so ungefähr vor einem Jahr so circa 1% günstiger. Da waren wir teilweise bei 2,8. Jetzt sind wir bei eher so 3,5, 3,7. Finde den Fehler. Also ich würde schon sagen, dass sich das gelohnt hätte. Aber das ist tatsächlich Erstfinanzierung, super hoher Fokus. Und danach ist das einfach,
völlig egal.
Ja.
Könnte aber auch daran liegen, dass der ein oder andere denkt, er darf nur Anschluss finanzieren, wo er vorher zuerst finanziert hat.
Das sehr
ist
schön.
Auch nochmal so ein Thema, wo man mich gestern angeguckt hat mit so Riesenaugen. Wie jetzt? Kann ich auch woanders hingehen? Ja, kannst du.
Wie man darf die Bank wechseln?
Das ist ein Ding.
Ja.
Aber das ist ein sehr, sehr gutes Ding. Ja, tatsächlich, das denken so viele Menschen. Wenn ich einmal bei der Sparkasse Dorf A war, dann muss ich bei dieser Dorf A-Geschichte bleiben. Und zwar bis zum Schluss.
Hm. Ah.
Leute, aufwachen! Ja. Aufwachen!
Und falls sich gerade jemand fragt, warum reden wir darüber, sechs Monate vorher, warum zu spät? Ich kann doch, ne, ich hab doch noch sechs Monate oder vielleicht noch, ne, Zeit halt dann zu wechseln. Leute, 3 Jahre vorher könnt ihr eigentlich bei fast allen Banken schon die Finanzierung für danach quasi fix machen. Ja, also Rebecca, du findest jetzt dein Haus, wir machen die Finanzierung, alles tutti, alles super. In 7 Jahren sitzen wir beide oder wir vier dann zusammen und dann fangen wir an zu gucken. Und ja, wenn wir dann irgendwann in diesen 3 Jahren, die wir dann noch Zeit haben, es reicht ja ein einziger Zeitpunkt, wo der Zinssatz so günstig ist, dass man sagt, boah, damit bin ich günstiger oder richtig oder was auch immer. Und dann kannst du den Vertrag schon fertig machen und der läuft dann nach dem Abschluss, also wenn die kompletten 10 Jahre vorbei ist, bei der entsprechenden neuen Bank weiter. Das ist ein so, so großer Hebel und wir reden dann wirklich manchmal über 100.000 Euro zu viel. Das ist, ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn.
Unser Zasterfakt diese Woche. Ein Unterschied von nur 0,5% Zins kann bei 350.000 Euro Finanzierung über 20.000 Euro Unterschied in 10 Jahren bedeuten.
Ja, da haben wir's.
Was ihr da schon das ist, gesagt habt.
Ja. Ja, es geht tatsächlich um Kleinigkeiten, ne? Eine andere, einen Vergleich haben, Dinge frühzeitig anpassen. Timing ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen auch den Fall, den können wir noch, glaube ich, hier gut mit reinbringen, weil der passt dazu. Ein Kunde, der überzeugt war von dem Angebot, was er von seiner Hausbank bekommen hat. Wir haben drauf geguckt, gesehen, die Struktur an der Finanzierung ist jetzt nicht so genial. Das mitgegeben durch die Anpassung. Das ist einfach nur, also wir reden über den gleichen Zins. Wir reden über den gleichen Zins, die gleiche Bank, die gleiche Summe. Einfach nur aber, dass die Struktur anders ist. Spart er in 10 Jahren 40.000 Euro.
Freilich mal.
Und wer wirklich glaubt, er kriegt das alles alleine hin, ja, herzlichen Glückwunsch. Ich mache demnächst auch eine Arztpraxis auf.
Welche Fachrichtung?
Je nachdem. Montags wollte ich anfangen mit Hausarzt. Dienstag mache ich dann
Zähne.
Zähne, genau.
Ja, Zahnarzt. Kevin, da kannst du mal mit deinem Speichel hin, ne? Mit deinem Speichelbuch.
Ja, mit meinem Speichelbuch. Dann bist du Mittwoch Orthopäde. Oh.
Nee, Mittwoch wollte ich Augenarzt machen.
Oh.
Und am Freitag wollte ich Chirurg sein. Und wenn es dann halt, wenn die dann alle gestorben sind, mache ich am Wochenende mache ich Rechtsmediziner.
Oh, dann mache ich den Bestatter.
Sagen. Und am Wochenende, ja.
Ich würde einen Gemüsehandel aufmachen. Da bin ich ja genauso ahnungslos. Das
ist
doch auch
schön, genau, oder? Der Richtige.
Ja. Ich dachte, Kevin, wir beide machen so einen Handwerkerservice auf.
Oh, oh Gott.
Buchen Sie uns jetzt.
Comedy-Handwerk. Hey, wir können es nicht, aber Sie auch nicht.
4 linke Hände. Das könnte euer Name sein, 4 linke Hände.
Ja, 4 linke Hände für ein Halleluja. So.
So, wenn ihr eins aus der Folge mitnehmt, dann vielleicht das. Die meisten Fehler beim Immobilienkauf sind nicht böse gemeint. Sie entstehen einfach, weil viele Menschen zum ersten Mal kaufen.
Ist so. Aber es ist vieles, vieles vermeidbar. Also einfach drüber reden. Einfach miteinander kommunizieren.
Sehr gut.
Manchmal und liegt da gar nicht...
Ja.
Was? Achso,
ich wollte sagen, in der nächsten Folge. Nein, sag mal, Sören, sag mal.
Nee, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt hast du mich.
Sören, komm, ich will sagen.
Jetzt möchte ich nicht mehr.
Ach, Sören, bitte.
Ach, bitte, Sören. Kevin, mach mit.
Oh, bitte.
Guck mal, wie süß Kevin ist.
Oh, bitte.
Oh, bitte.
Jetzt wird's mir unangenehm. Jetzt mach weiter.
So, in der nächsten Folge sprechen wir deshalb über ein spannendes Thema. Warum manche Berater zu früh aufgeben und warum Finanzierungen manchmal angeblich unmöglich sind. Das war Zaster und Zinsen, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Abonniert uns gerne. Und Kevin?
Aktiviert die Glocke.
Danke,
sehr
Sören.
Gut. Guck mal, Sören weiß Bescheid.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.
Ciao. Bis dann. Ciao.